Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht treten? Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Zu Gott meinem Fels will ich sagen, warum nur hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag spotten sie. Wo ist denn nun dein Gott? Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Wir sehen hier auch in der Verzweiflung, in schweren Gedanken, auf was, auf wer wir uns sollen ausrichten, woher die Hilfe kommt. Ich bete noch mit uns. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für den neuen Tag, für den Morgen, für den Gottesdienst, wo wir einfach vor dich kommen können. So wie wir sind, wir haben es auch gesungen und im Psalm gehört, mit all unseren Sorgen, mit unseren Fragen, was uns beschäftigt und bewegt, können wir zu dir kommen, wenn wir nur an dir festhalten. Da ist es am rechten Ort, am rechten Platz. Und du hast uns auch das Gebet geschenkt, selber gelehrt, Herr Jesus, im Vater unser, ein Beispiel gegeben, wie wir beten sollen. Danke dafür. Und wenn wir auch heute Morgen Gedanken daraus gehört von Samuel. So möge uns das helfen, weiterbringen, stärken und erfrischen. Leid du an Samuel in der Predigt, im Weitergeben, segne du ihn und bevollmächtige du ihn. Wir bitten für all die, die nicht können, unter uns sein können, die verhindert sind, die vielleicht nicht mehr mögen. Auch hier in diesen Situationen möchtest du reinreden und reinwirken, Stärkung geben für diesen Tag, für jeden neuen Tag. Und danke für deine Gegenwart unter uns jetzt und möchtest den Gottesdienst segnen. Ich lese uns den Text zur heutigen Predigt, wo Jesus seinen Jüngern das Beten gelehrt hat, also das Vater unser. Da sagt Jesus, darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es geht, ich habe es erwähnt, um einen bestimmten Aspekt, um den Vers, die Aussage, und führe uns nicht in Versuchung. Was hat das auf sich? Vielleicht haben die einen das mitbekommen. Eben, darum habe ich es auch erwähnt, was der Papst damit zu tun hat. Fordert ja eine Umdeutung oder Umformulierung von dem, weil Gott ist ja ein liebender Gott, der kann uns ja nicht in Versuchung führen. Alles Weitere hören wir jetzt aus der Predigt von Samuel. Danke vielmals.
Ja, heute Morgen geht es um den letzten Satz im Vater unser. Es gibt sogar einen Krimi, der so heisst. Und führe uns nicht in Versuchung. Und es wird allsonntig in ganz, ganz vielen Orten quer über Europa betet, zumindest wo man Deutsch redet. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was beten wir da eigentlich? Tut Gott das? Kann er das in Versuchung führen? Und manche denkt vielleicht, wenn er betet, tut Gott das, wenn ich nicht darum bete, vielleicht automatisch, und wenn ich darum bete, lässt es aus. Geht ein Vater so mit seinem Kind um, dass es das Kind in Versuchung bringt? Oder verstehen wir irgendetwas an dem Satz, wo Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, vielleicht nicht? Ich möchte ein bisschen zurückblenden, warum ich das Thema gewählt habe. Ich habe das schon länger unter den Nägeln gehabt, um über das mal zu predigen. Und zwar seit dem letzten Dezember 2017. Dann nämlich im Dezember ist ein Interview erschienen in einer italienischen Zeitung, wo der Papst Franziskus zu diesem Satz einen denkwürdigen Satz gesagt hat. Er hat gesagt, so etwas tut ein Vater nicht. Die Bitte sei falsch übersetzt, zumindest in einigen Sprachen. Und man müsse das eigentlich neu formulieren, sodass die Menschen nicht mehr darüber stolpern, wenn sie das beten. Er hat dann vorgeschlagen, im Deutsch, wahrscheinlich mit Berater, er ist ja nicht deutschsprachig, man sollte eigentlich sagen, lass nicht zu, dass wir in Versuchung geraten. Lass nicht zu, dass wir in Versuchung geraten. Er hat dann auch noch begründet, warum. Er hat dann gesagt, dass Jesus ja in der Sprache, wo er geredet hat, nicht in Griechisch geredet hat, sondern in Aramäisch. Das war damals die Umgangssprache in Galiläa, in Judäa und unter dem Volk. Und wir haben aber nur eine griechische Übersetzung von dem, was Jesus gesagt hat. Es stimmt zwar, man sagt, und das haben die Kirchengeschichtler, also die Kirchenväter, die erste nach den Apostel noch gewusst, dass das Matthäus-Evangelium in Aramäisch geschrieben war, ursprünglich. Es hilft uns aber nicht weiter, weil wir das Original nicht mehr haben. Es ist nur noch in Griechisch erhalten. Also das ist die Zeit vom Papst, wo das aufgerührt hat, und mich hat das auch aufgerührt. Ich habe das gelesen und es hat mich angefangen zu beschäftigen. Und es ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, ich habe ja auch Fragen zu diesem Satz. Ich habe schon manchmal überlegt beim Beten, Herr, was bedeutet das, wenn ich das jetzt bete? Führe mich nicht in Versuchung. Es hat viele Antworten gegeben. Antworten von evangelischer Seite, Antworten auch von katholischer Seite. Einige lesen wir hier, das ist von Herrn Keller, einem Mitglied von der deutsche Kirchenleitung und ein Theologe. Und er hat Folgendes gesagt: Die Übersetzung, die bei Luther steht, wo wir auch gehört haben zum Einstieg von Paul, ist die wörtliche Übersetzung, und die werden wir sicher nicht ändern. Er hat später noch etwas dazugefügt. Ich verstehe, dass der Seelsorger Franziskus ein Anliegen hat, diesen Text für Menschen, die Angst haben, die Leid ertragen müssen, angenehmer oder erträglicher zu machen. Aber vom Text her würde ich sagen, wir müssen diesen Text gut genug erläutern, aber ihn bitte nicht ändern. So das Echo von der evangelischen Seite noch ein bisschen mehr begründet, und genau gleich das Echo von der katholischen deutschen Bischöfe, wo sich eindeutig gegen den Satz vom Papst ausgesprochen haben, das zu ändern. Aber wir halten uns nicht so. Ich komme später nochmal auf das zurück, auf den Übersetzungsvorschlag vom Papst und wie man den könnte einordnen. Aber die Frage ist doch, die Frage beschäftigt nicht nur die Kirchenoberen. Wenn man betet und führe uns nicht in Versuchung. Wie würden wir einem Zweifelnden erklären, was das bedeutet? Wo sagt, wenn ich das bete, habe ich ganz ein schlechtes Gefühl. Dann denke ich, Gott bringt mich jetzt in irgendetwas Schwieriges, entweder einen Schicksalsschlag, oder er bringt mich vielleicht sogar zu Fall, um mich zu testen, ob ich wirklich meine Sache ernst meine. Besteht nicht wirklich Erklärungsbedarf, wenn es in der Bibel an anderen Stellen so deutlich heisst, fast widersprüchlich, im Jakobus zum Beispiel, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemand. Da ist eine Spannung. Einerseits beten wir, dass immer wieder im Vater unser führe uns nicht in Versuchung. Und andere gleichlautende Worte in der Bibel sagen, Gott kann nicht in Versuchung führen, er selber wird nicht in Versuchung gebracht, so wie Jesus das gezeigt hat. Und er versucht auch niemand. Wenn man da weiterliest, kommt man dann darauf, dass wir selber uns oft in Versuchung bringen. Wie sollen wir weitergehen? Ich habe es eine sehr gute Erklärung gefunden. Ich schaue noch mal geschwind zurück. Wenn der Herr Keller sagt, vom Text her würde ich sagen, wir müssen diesen Text gut genug erläutern, aber bitte nicht ändern. Ich bin überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass man nicht einfach etwas ändern kann, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt nicht so ganz richtig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass immer, wenn man anfängt nachzufragen und nachzubohren, man tiefer erkennt, was eigentlich gemeint ist. Das hat in mir selber über Jahre ein ganzes festes Vertrauen gegeben, dass ich weiss, wenn irgendetwas komisch ist, was ich nicht verstehe, dann muss ich anfangen zu forschen. Und am Ende werde ich staunen, dass ich wieder etwas entdeckt habe, das aufgeht. So ist es mir gegangen, ich habe nicht gewusst, wie es aufgeht, als ich mich auf die Reise gemacht habe. Ich möchte euch jetzt ein bisschen reinnehmen in eine griechische Lektion. Ich habe aber die Wörter so in der Umschrift aufgeschrieben, damit wir es alle können lesen und nicht müssen jetzt griechische Buchstaben zuerst lernen. Und ich habe mal alle Wörter, die von Belang sind, die wichtig sind im Verständnis von dem einen kurzen Satz und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, mal aufgelistet. Und wenn man die Wörter genau anschaut, wird schon manches klarer, wo in der Übersetzung einfach zwischendurch schläuft. Weil jede Übersetzung ist mangelhaft. Das merkt man, wenn man im Ausland unterwegs ist und etwas wird bestellen. Und der Kellner weiss zum Glück, was man wird bestellen. Aber wenn er es nicht wüsste und man auch das wird bringen, was er versteht, wäre es manchmal ungenießbar für uns. Das erste Wort, das wichtig ist in diesem Satz, ist führen. Im Griechischen ist das sogar ein bisschen stärker formuliert. Hineinführen. Und ihr seht, es hat zweimal so ein Eis. Im ersten Wort und im zweiten Wort. Das heisst in hinein. Eis heisst in hinein. Innen auf Schweizerdeutsch. Die Bedeutung von dem Wort heisst, in etwas hineinbringen, hineinführen, unter den Einfluss, unter die Macht bringen. Also das ist schon mal eine spezielle Formulierung. Und jetzt kommt das wichtige Wort Versuchung. Im Griechischen heißt das Peirasmos und es heißt zweierlei. Es heißt Versuchung im Sinn von moralischer Versuchung. Das heisst, ich mache einen Fehler. Ich werde angereizt, um etwas falsch zu machen und ich mache das. Das nennt man dann Peirasmos in Griechisch. Es ist aber im Griechisch viel, viel weiter als im Deutschen. Wir haben auch noch das Wort Prüfung, Probe und ich finde heute moderner Krise. Krise ist für uns eigentlich ein stehender Begriff. Es geht uns schlecht, es ist auf der Kippe, es kann links oder rechts runterfallen. Und es ist nicht einfach. Hineinführen, entweder in eine moralische Versuchung, wo uns der Jakobusbrief sagt, das macht Gott nie. Er selber kann das nicht werden und er macht es mit niemandem. Die Übersetzung fällt also innerbiblisch raus, weil eine andere Stelle ganz klar über diese Art von Versuchung redet. Offensichtlich hat Jesus nicht von der Art Versuchung geredet, dass jemand kommt und mich lustig macht, sondern von einer anderen Art Erprobung. Übersetzen wir es mal auf die andere Art. Führe mich nicht in eine Krise, in eine Prüfung, in eine Erprobung. Wie klingt das für uns? Das ist ganz eine andere Bedeutung. Es wird noch klarer, wenn man den Satz weitergeht. Denn es ist nicht nur ein Satz. Es heisst nicht nur nicht, sondern es heisst auch, was Gott soll machen in der Bitte. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Rüsei, oder das ist ein reflexives Verb, das heisst herauslösen, erlösen, befreien. Also eigentlich genau das Gegenteil wie hineinbringen, herauslösen. Poneru, poneros, ist das griechische Wort für böse oder übel, schändliches, schädliches. All das ist im Böses inklusive. Und es ist entweder sächlich oder es ist männlich gebraucht. Wenn es männlich gebraucht ist, dann heisst es der Teufel. Wenn es sächlich gebraucht ist, wie bei uns, das Böse. Das Böse, der Böse. Kann man eins zu eins griechisch und deutsch nebeneinander stellen. Jetzt nehmen wir die vier Worte zusammen und versuchen da einen Satz daraus zu bilden. Bring mich nicht in eine Krise, die mich auf die Probe stellt, wo es kann, links oder rechts kippen. Sondern erlöse mich aus dem raus vor dem Bösen. Und jetzt beides gemeint, vor dem Teufel und vor dem Bösen. Das ist immer so das Erste, was man macht. Wort richtig anschauen und richtig bestimmen. Wir kommen zum Nächsten. Zum Verständnis ist auch die Grammatik wichtig. Ich möchte euch eine Idee, die mir einmal gekommen ist, das habe ich in meinem Tagebuch aufgeschrieben, ich habe es noch gewusst und dann darum nachgeschaut. Und ich habe mal für mich aufgeschrieben, wenn ich das so bete und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, dann ist für mich das ein bisschen entschärft. Weil ich habe ein Komma gesetzt nach führe uns. Führe uns, Gott führt mich. Nicht in Versuchung, als separater Zusatz, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich habe jetzt beim Nachschauen für diese Predigt gemerkt, dass meine Idee nicht korrekt ist. Das ist nicht möglich im Griechischen. Das Griechische hat kein Komma. Es hat einen ganz klaren Bezug von Wort zu Wort. Und darum brauchen sie kein Komma und keinen Satzteiler. Sie können sogar ganze Sätze schreiben und ohne Punkt weiterschreiben. Und jeder, der das liest im Griechischen damals, hat gewusst, jetzt ist der Satz fertig, jetzt fängt wieder ein neuer an. Es ist vom Inhalt her klar, wie die Worte sind, was aufeinander bezogen ist. Und es ist so, dass, was wir vorher gelesen haben, eis in enkes, eis perasmon, hineinführen in die Krise, in die Erprobung, das ist aufeinander bezogen. Sogar für alle, die nicht Griechisch können, ist das fast sichtbar, wegen dem Eis, Eis. In hinein. Das kann man nicht auseinandernehmen. Also ich war ein bisschen enttäuscht, meine Übersetzungsmöglichkeit war nicht so schlau. Es hat nichts eigentlich getroffen. Ich konnte das nicht lösen mit dieser Überlegung. Ja, wie ist es denn mit dem Argument, das der Papst Franziskus gesagt hat, mit Aramäisch? Könnte man das rückwärts übersetzen und dann vielleicht herausfinden, was es könnte sein? Jesus hat zwar Aramäisch gesprochen, Jesus hat aber auch Griechisch geredet. Und alle, die damals gelebt haben, haben, wenn sie Dialekt geredet haben, Aramäisch geredet, so wie wir Schweizerdeutsch reden. Und wenn wir in der Schriftsprache unterwegs waren, in der Schule, im Beruf, hat man die Schriftsprache benutzt. Und das ist damals unter dem römischen unter der römischen Herrschaft in Palästina, ist das Griechisch gewesen. Das ganze Mittelmeer hat Griechisch geredet. Rundum, von Spanien über Italien, alle haben Griechisch geredet. Was heisst das? Zeitgenossen hätten den Unterschied zwischen Aramäisch und Griechisch am kompetentesten gemerkt. Sie haben beide Sprachen gut können. Also wenn das je einen Unterschied gehabt hätte zwischen Aramäisch und Griechisch, dann wären die Apostel die Ersten gewesen, die gesagt haben, das müssen wir erklären. Jesus hat das nicht eigentlich so gesagt, sondern so. Aber in beiden Stellen, im Lukas und im Matthäus, wird nichts weiter erklärt. Es wird nicht aufgeschlüsselt, Aramäisch hat so geheissen und Griechisch so. Das heisst, wir müssen davon ausgehen, es ist so, wie es Jesus gesagt hat. Es war kein Unterschied gewesen. Aber sie haben offensichtlich das Wort anders verstanden. Was dann noch dazu kommt, ich habe es vorher schon gesagt, wir haben keinen aramäischen Text, also ist es auch müßig, darüber zu reden. Wie wäre das? Weil keiner von den Gelehrten kann so gut aramäisch, wie man es früher hätte können reden. Man kann es nur rekonstruieren von gewissen Texten. Das war eine sprachliche Annäherung. Und ich weiss, es ist aber noch zu wenig. Und ich weiss, dass Gottes Wort uns noch viel, viel mehr Hilfe bietet, wenn wir im Ganzen anfangen zu schauen. Was sagt denn die Bibel über Krise und Erprobung? Was sagt sie über Versuchung zum Bösen im moralischen Sinn? Und ich möchte euch reinnehmen in ein paar Beobachtungen, wo ich einige davon schon länger mache mit dem Vater Unser und einige einfach beim Vorbereiten wieder neu entdeckt habe. Wir gehen also davon aus, es steht genau so. Wir können das sprachlich nicht irgendwie anders formulieren. Das Einzige, was klar ist, wie versteht man das Wort Versuchung? Ist das Krise, Erprobung oder ist es eine moralische Versuchung? Der erste Punkt, den ich gefunden habe, ist, dass mit dem Vater Unser eigentlich ständig Sachen beten, wo wir uns fragen müssen, was beten wir eigentlich? Ich nenne das, es ist ein pädagogisches Gebet. Das heisst, Jesus hat das Gebet formuliert, wenn wir es beten, dass wir etwas lernen. So war ja auch die Bitte von den Jüngern, lehre uns beten. Der Johannes hat seine Jünger gelehrt beten, lehr du uns auch. Und Jesus setzt sich her und lehrt ihnen ein Gebet, das ihnen zum Lehrer wird. Und das nennt man Pädagogik. Also ein Lehrer bringt ein Kind, einen Schüler weiter. Das Gebet von Jesus ist ein Lehrer für uns. Ich möchte ein paar Beispiele bringen. Wenn wir regelmässig die Bitte vom Vater Unser beten, dann fangen die Bitte an, oder die Danksagungen, die drin sind, dann fangen die an, mit uns zu reden. Zum Beispiel beten wir unser Vater. Und irgendeinmal, wenn wir das beten, fragen wir uns, warum hat Jesus eigentlich gelehrt, unser Vater? Und nicht dein Vater, mein Vater? Warum ist der Zusammenhang auf uns, auf der Gemeinschaft? Und plötzlich hat das eine Rückwirkung auf mich selber. Und ich denke, wenn ich bete, mein Vater und der andere sein Vater, ist das etwas anderes, als wenn wir beide beten, unser Vater. Es verbindet mich mit dem, der neben mir sitzt, der auch glaubt. Und dann habe ich dort Unterschiede zwischen dem, der neben mir sitzt und mir. Und plötzlich fängt das nur an, mehr reden. Du hast nur den Zugang, den Gott dir schenkt als Kind zu ihm. Nicht anders. Noch deutlicher wird das, wenn wir weitergehen in der Gebetsbitte. Dein Name werde geheiligt. Gottes Name ist heilig in der Bibel. Und bei Gott sowieso. Warum soll ich für etwas beten, das schon ist? Wenn nicht, dass mir zum Lehrer wird. Wenn nicht plötzlich Gott anfängt, durch seinen Geist zu mir reden, bin ich in deinem Herz heilig? Habe ich die Stellung? Missbrauchst du meinen Namen oder nicht? Ehrst du mich als Herr oder nicht? Und plötzlich fängt die Bitte an, zum Pädagog werden für mich. Gehen wir weiter. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Ist zuerst sehr allgemein formuliert. Wie im Himmel. Man geht davon aus, dass Gottes Wille im Himmel passiert. Und dann kommt auf die Erde und dann wird es schon ein bisschen näher zu uns und ich frage mich, ja, passiert Gottes Wille auf der Erde? Und jetzt die letzte Frage. Wie bin ich dort involviert in den Wille Gottes? Wenn ich das anfange zu beten, dein Wille soll auf der Erde geschehen und ich bin auf der Erde und es geht auch um mich. Versteht ihr den Mechanismus von pädagogischen Gebet, wo Jesus gibt? Darum ist es nicht falsch, wenn wir immer wieder diese Worte beten. Sie bleiben nicht die gleichen Worte. Natürlich, ich weiss, man kann sie mechanisch beten. Man kann sie murmeln und sie gehen automatisch. Und vielleicht niemand kann das so gut erzählen wie einer, der in Einsiedeln lebt. Aber ich bin gleich zur Überzeugung gekommen, dass es wichtig ist, dass wir das Gebet viel beten.
Ich gehe sogar fast davon aus, dass Jesus gemeint hat, wir sollen das Alltag beten. Wir müssen nicht beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir haben ja jeden Tag Hunger. Oder noch weiter, das muss ich unbedingt noch sagen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigen. Ganz wörtlich übersetzt. Das heisst, Jesus legt uns ein Bitt ins Maul um Vergebung. Und gleichzeitig die Aussage, dass wir anderen schon vergeben haben. Und ich bete das und ich überlege, habe ich das gemacht? Ist das eine Bedingung, dass Gott mir vergibt? Es passiert plötzlich ganz, ganz viel. Und jetzt kommen wir zu dem Satz und führe uns nicht in Versuchung. Und ich sage es jetzt immer gerade, dass wir es richtig einordnen können, führe uns nicht in die Krise. Und was die Krise genau bedeutet, kommen wir nachher noch drauf. Jesus hat ein Erlebnis gehabt mit dem Petrus und der Petrus mit Jesus. Und das Erlebnis erklärt uns, was das eigentlich bedeutet, in die Krise geführt werden oder in die Krise kommen. Und aus der Krise, aus dem Bösen wieder erlöst werden, was das bedeutet. Ihr kennt wahrscheinlich all die Episoden, sie sprichtet im Matthäus 26, wo Jesus das Abendmahl gefeiert hat mit den Jüngern. Und anschließend das Abendmahl hat er gesagt, der Teufel hat gebetet, dass er euch siebeln darf, so wie man den Weizen siebelt. Die Spreu muss raus, nur das, was wirklich zählt, bleibt. Ein erstaunliche Bitte für den Teufel. Eigentlich will der Teufel alles vernichten. Und das Siebeln, das klingt noch fast ein bisschen positiv. Aber er hat wollen vernichten. Die Absicht vom Teufel ist vernichtet gewesen. Beim Judas ist es dem Teufel gelungen. Und beim Petrus eigentlich zuerst auch. Wo Jesus das sagt, der Teufel hat gesagt, er möchte euch siebeln wie der Weizen und ihr werdet alle Anstoß an mir nehmen und ihr werdet alle weggehen. Jesus sagt das so direkt. Nicht irgendwie verklausuliert und verschachtelt und interpretationsbedürftig, sondern ihr werdet alle gehen. Und der Petrus hat sehr reagiert. Er hat gesagt, wenn alle gehen, ich will nicht gehen. Ich bin stark. Und das heisst in einem kleinen Satz, und so sprachen alle Jünger, also die anderen haben ganz genau gleich. Sie haben sich nicht vorstellen, dass sie in so eine Krise kommen, dass sie werden Abstand nehmen von Jesus. Dass sie sagen, ich kenne ihn nicht. Und dann kommt die Situation, wo der Petrus Jesus folgt in den Hof vom Kaiaphas und dort in das Verhör in der Nähe ist und beobachtet. Und er wird nur von Mägden und von Knechten angesprochen. Von Türhüterinnen, der das Kohle ins Feuer wirft. Niedrige Leute, keine Soldaten, kein Gerichtsvollzieher. Und Petrus versagt in drei Situationen, wo er gestellt wird. Und alle drei tönen ähnlich. Du bist doch auch mit Jesus gewesen. Und der Petrus streitet immer ab. Dreimal. Bis der Hahn kräht. Dort ist er schwach geworden. Dort war seine Krise völlig sichtbar gewesen. Was sagt uns die Geschichte über Krise? Die Geschichte redet davon von unserer Kraft und von Situationen, wo unsere Kraft überstrapaziert wird und ans Ende kommt. Und wir falsch reagieren aufgrund von fehlender Kraft. Genau das hat der Petrus erlebt. Petrus hat sich selber überschätzt. Wir können jetzt einfach über das reden. Es könnte uns gar nicht ganz genau gleich gehen. Petrus hat sich überschätzt und hat das auch ausgesprochen. Und ich bin froh, hat er es gemacht. Er hat etwas damit gezeigt. Dass wir das sehr wohl können, unsere Kraft falsch einschätzen und denken, wir schaffen das. Und dann kommt eine Krisensituation und wir können es nicht mehr. Und jetzt sind wir ganz nah dran an dem Wort Prüfung. Eine Prüfung ist eine Krise und ich kann so oder so ausgehen. Eine Krankheitskrise, weiss jeder Arzt, das ist ein Moment, wo es um Leben und Tod geht. Entweder wird jetzt die Krankheit schlimmer oder es wird besser. Das ist die Krise im medizinischen Jargon. Von dem Moment redet der Vers und führe uns nicht in Versuchung. Ich bitte Gott, dass er mir zeigt, dass ich mit meiner Kraft mich falsch einschätzen kann. Und dass ich Hilfe brauche, dass ich vor dem Bösen bewahrt werde, dass ich kippe. Und wie hat Jesus jetzt rausgerettet im Fall von Petrus? Die Geschichte ist zum Glück nicht fertig, wo der Petrus voller Reue und voller Traurigkeit und Verzweiflung anfängt zu brüllen in dem Hof und rausgeht. Wo ihm all das einfällt, was Jesus vorausgesagt hat. Und es war nicht tröstend, er war verzweifelt. Genau das Gleiche heisst es vom Judas. Er ist verzweifelt raus, wo er gemerkt hat, was passiert ist. Aber Jesus rettet den Petrus. Später, wo in Galiläa wieder zu den Jüngern kommt, geht er speziell zum Petrus und wiederholt die dreimalige Verleugnung mit einer dreimaligen Bitte. Liebst du mich? Liebst du mich? Dann weid meine Schafe. Liebst du mich? Dann weid meine Schafe. Ich glaube, eine pädagogische Aufgabe von dem Satz, den wir beten, ist, dass wir uns bewusst werden, wo unsere eigene Schwachheit nicht mehr fähig ist, um das zu schaffen, was wir müssen. Führe mich nicht in diese Krise, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hilf mir zumindest aus dem wieder raus. Aber der Zweiklang von innen hinein und aus heraus. Ein zweiter Gedanke hängt damit zusammen mit der Übersetzung, dass in hinein auch bedeutet, unter die Macht bringen. Ich habe den Gedanken nicht selber entdeckt, der ist aus einem Kommentar. Und es ist klar, dass Jesus ganz viel davon geredet hat, über die Macht vom Bösen. Über die Macht vom Bösen, die eine Realität ist, die einfach nicht übersehen werden kann. Zum Beispiel im Lukas Kapitel 8 hat Jesus bei dem Gleichnis vom Samen, wo ausgestreut wird, gesagt, die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und nicht gerettet werden. Nicht nur der Entscheid vom Mensch, dass nichts los ist, sondern es kommt sogar ein Angriff vom Teufel, wo das wegnehmen will, was wirkt. Von dem hat Jesus ab und zu geredet. Oder er hat auch mit dem Petrus wieder ein Erlebnis gehabt. Lukas 22, im Zusammenhang von dem, was ich vorher erzählt habe. Simon, Simon, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, stärke deine Brüder. Jesus hat gewusst, dass es Momente gibt, wo das Böse anfängt zu wirken und dass wir Menschen dann schwach sind. Das hat Jesus gewusst. Und das ist jetzt da nicht im Zusammenhang von der Lustversuchung oder von der Versuchung, moralisch einen Fehler zu machen. Obwohl das eng zusammengehört kann. Aber da geht es darum, nicht mehr Kraft haben, bei Gott zu bleiben. Versagen. Zu verleugnen. Druck kann das auslösen. Und man plötzlich einfach am Rand ist von der eigenen Kraft und man kann nicht mehr. Glaubensproben und Krisen, eine davon hat der Paulus erlebt, wo er gemerkt hat, er hat einen Schmerz in seinem Körper, der sogenannte Pfahl im Fleisch, und er wird dann nicht los. Und er hat Gott gebetet darum und Gott hat ihn nicht weggenommen. Das ist ein Moment, wo könnte zur Krise werden. Warum tut Gott das nicht? Und er hat können verzweifeln an Gott. Spannend ist an dieser Stelle, dass der Paulus in dieser Krise eine Antwort bekommen hat von Gott. Und Gott hat ihm selber gesagt, ich bin mit dir gnädig und das ist dir genug. Lass dir dann meine Gnade genügen, im Lutherdeutsch. Und dem Paulus ist das eine Kraft geworden, die ihn mit diesen Schmerzen vor der Krise bewahrt hat. Der Paulus hat nachher nicht gesagt, ich glaube nicht mehr an Gott, weil er mich nicht geheilt hat. Und ich habe so viele Menschen gesehen, gesund werden als Apostel und mich hat er nicht geheilt. Was ist das für ein Gott? Nein, der Paulus war überzeugt, dass das irgendeinen Sinn hat und er es nicht versteht, aber dass Gott ihm gnädig ist. Das ist Rettung aus der Krise. Ich Ich habe noch zwei Beispiele, die ich euch erzählen möchte, die das noch etwas mehr aus der Bibel und den Bildern, die in der Bibel gebraucht werden, in unsere Lebenswelt bringt. Ein Beispiel dafür, dass es eine Realität ist, dass der Satan Macht hat. Und ich erzähle das nicht, um das gross zu machen, dass wir denken, das ist wichtiger als das, was Gott tut. Ich sage das Beispiel, weil es für mich so ein sichtbares Erlebnis war, wo ich sehe, wie wahr das ist, dass Jesus über die Macht des Bösen uns aufklärt. Ich habe als damals etwa 20-Jährigen einen älteren Mann kennengelernt, der hat im Umfeld von unserer Familie eine Arbeitsstelle gehabt. Und ich habe lange nicht viel Details über ihn gewusst. Später habe ich erfahren, dass er aus einem ziemlich chaotischen Leben ausgestiegen ist und Gott gefunden hat. Und wirklich erneuert ist worden. Er war in der homosexuellen Szene, in einer Schweizer Stadt. Und er ist fast zugrunde gegangen. Und als er ganz tief in Depressionen war, hat er Gott kennengelernt. Durch Christen, die auf der Straße waren und gesungen haben. Er hat dort Kontakt bekommen, ist dort in die Gemeinde mitgegangen und ist zum Glauben gekommen. Und er hat dann gespürt, ich muss aus dieser Stadt raus, ich muss Abstand haben, das holt mich immer wieder ein bisschen ein. Und ist dann ein halbes Jahr bei uns daheim gewesen und hat bei uns im Haus gewohnt und dort gearbeitet. Und ich habe ihn dann als Freund kennengelernt. Ich habe seine Geschichte nicht gekannt. Später bin ich im Studium und er ist plötzlich eines Tages angekommen und hat gesagt, ich fange an, Bibelschule zu machen. Ganz in der Nähe von dort, wo ich meine Bibelschule gemacht habe, oder mein Studium in Basel, hat er angefangen, ein theologisches Studium anfangen. Und wir haben uns ab und zu getroffen. Ich bin mit dem Velo in die Stadt reingefahren, auch mit dem Tram. Und wir haben uns austauscht. Und bei einem von diesen Treffen hat er mir erzählt, es ändere sich gerade sehr viel in seinem Leben. Er hat andere theologische Überzeugungen gewonnen. Und dann hat er mir ein bisschen erzählt, mit was das zusammenhängt, mit der Stellung von Gottes Wort. Und er hat gemerkt, es ist nicht alles so schwarz-weiß und es ist viel menschlich in Gottes Wort und man müsste das auch ein bisschen historisch-kritisch anschauen. Und man müsste da werten, was ist menschlich reingekommen und was ist denn wirklich von Gott. Und ich habe gesagt, ich habe ganz ein schlechtes Gefühl, wenn ich das höre. Nicht, weil ich anders spreche bin, aber weil ich weiss, es ist sehr gefährlich. Wo ziehst denn du die Linie, dass Gott noch zu dir reden darf, wenn du etwas liest, was dir nicht angenehm ist? Was ist dein Maßstab noch? Mittlerweile habe ich nämlich gewusst, was seine Vergangenheit war. Und es ist mir ist ganz schlecht gegangen nach dem Gespräch. Ich habe dann nachher irgendwann den Kontakt verloren zu ihm. Bis ich eines Tages dann gehört habe, er ist wieder in die Szene zurück. Er hat alles abgebrochen, die Gemeinde hinter sich gelassen, das Studium abgebrochen. Seine Überzeugung ist wieder retour. Und ich glaube, es ist im Zusammenhang mit dieser theologischen Ausbildung, wo dort ein Schaden drin war, wo nicht sauber argumentiert hat, was ist Gottes Wort und was ist es nicht. Und der Teufel hat das gebraucht. Heute ist es nicht so ein Thema mehr, historisch-kritische Methode, was tun wir in der Bibel gelten lassen, was nicht. Es scheint so, wie wenn das überwunden wäre, es ist aber nicht. Wir sind eigentlich Post dieser Situation. Es ist einfach oft unklar. Und man denkt, ja, man redet über das Gleiche und dabei ist es gleich nicht so. Ich glaube, einer von diesen Punkten heute ist es, dass Jesus auf das aufmerksam macht. Unser Geist ist versuchlich. Wir können abkommen von Gott. Auch durch Gedanken. Ein anderes, ein positives Beispiel von so einer Krise, wo Jesus jetzt hat können helfen, rausretten, ist, wir haben einen jungen Mann, der ist vor 2 Monaten nach Amerika. Er wird Missionspilot bei der MAF, Mission Aviation Fellowship, wo es einige Piloten hat aus der Schweiz. Und sie haben eine sehr lange Ausbildung in Amerika, wo Bibelstudium beinhaltet, Mechanikerausbildung und Pilotenausbildung. Und ich habe den jungen Mann sehr, sehr nach immer bei mir dürfen haben, das ist, seit so einem Bub ist er bei uns in der Gemeinde. Und das ist für mich ein Erlebnis zum Erleben, Gott hat so einen jungen Mann berufen und er geht jetzt. Und ist voll überzeugt, dass Gott mit ihm ist. Und eine Woche bevor er ausgereist ist, hat er mir gesagt, jetzt sind gerade 3 junge Männer abgestürzt an der Schule, wo ich gehe. Mit dem Flugzeug. auf einem Lehrflug. Zwei 30-Jährige und ein 24-Jähriger. Er ist auch 24. Und man hat gespürt, dem David ist eine Krise. Und gleich hat er einen unheimlichen Halt. Ich habe dann, weil ich ihn sehr gut kenne, auch nachgeschaut, direkt auf der Webseite von dem Moody Bible Institute, wo die Schule ist. Und es hat mich etwas sehr, sehr bewegt. Der Leiter von dieser Schule hat gleich nach dem Absturz ein Statement machen für die Zeitung. Und er hat Folgendes zu seinen Truppen gesagt. Bis zum Abschluss der Untersuchungen, was ja immer passiert mit einem Absturz, gibt es offizielle Untersuchungen. Bis zum Abschluss der Untersuchungen werden wir keine Informationen haben. So bitte ich, dass wir uns als Gemeinschaft in Geduld üben, nicht spekulieren, keine Gerüchte bilden, und uns an Gott festhalten. Das scheint trivial, so einen Satz zu sagen, aber für mich hat es sehr, sehr tiefe Bedeutung. Vor allem der letzte Satz, und uns an Gott festhalten. Festhalten, dass Gott uns nicht über das Maß in Versuchung bringt, in Erprobung bringt, wo wir es standhalten können. Die drei jungen Männer, zum Teil mit Familie, sind gestorben. Niemand hat sie zum Leben erweckt. Jetzt geht der Weg weiter. Aber die Gemeinschaft, die jetzt weiter Piloten ausbildet, viele Piloten ausbildet, die die Gefahr weiter begleitet, sie halten sich an Gott fest. Vielleicht hilft uns das ein bisschen zu verstehen, wo ist die Krisensituation und wo ist der Ausweg in der Rettung. Ich glaube, dass der Mann, der das gesagt hat, der Leiter Greg Thornton vom Moody Bible College in Spokane, dass er den Trost erlebt hat von Gott. Dass ihm Gott aus der Krise schon rausgeholfen hat. Und manchmal ist das zumindest drin eine Ruhe, wo man empfindet, es kann mir nichts Schlimmes passieren. Selbst wenn ich sterbe. Ich bin immer noch das Kind von Gott. Und Gott weiß, was er macht. Ich fasse das zusammen. Was wir beten in dem Satz, führe uns nicht in Versuchung, ist eine Lehrfunktion, eine pädagogische Aufgabe. Wir sollen merken, es gibt Momente, wo unsere Kraft nicht reicht. Also uns nicht überschätzen. Und umgekehrt, unsere Hoffnung mehr auf die Rettung von Gott setzen, als auf das, was wir können. Das Zweite ist, es hat auch eine tröstende Funktion, wenn wir beten, führe uns nicht in Erprobung, in die Krise, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn der Satz geht ja weiter. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es ist alles, was Gott hat, in vier Elemente aufzählt. Die Kraft, das Reich. Es wird kein Reich geben, wo der Teufel mitmischt in Zukunft. Es wird überwunden sein. Irgendwann gibt es nichts mehr Böses, wo uns Gott muss befreien muss, weil es nicht mehr geben wird, weil er das aus der Welt bringt. Das ist der Blick, der tröstet. Und der Trost ist für unsere Seele und für unser Fühlen. Und dann hat es noch eine dritte Funktion. Es lässt auch für unseren Verstand noch etwas zurück. Es lehrt uns, wie Gott ist. Auch wieder die Sätze, die weitergehen. Gott will uns retten. Und das ist eine verstandesmäßige Sache, dass das bei uns hineingeht. Dass wir uns das rekapitulieren können und sagen, so hat Gott das gesagt, er steht dazu. Die deutschen Bischöfe haben genau den letzten Punkt sehr, sehr gut aufgegriffen in ihrer Entgegnung gegenüber dem Papst. Und sie haben gesagt, wenn wir das Vaterunser beten, dann beten wir das immer im Bewusstsein, dass Gott all diese Bitten schon erhört hat und wird erhören. Es ist nicht ungewiss, wenn wir sagen, Herr, führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Es wird so sein. Und sie sagen, darum dürfen wir das getrost beten, auch mit dieser gewagten Formulierung, weil es wird so sein, dass Gott das tut. Es ist ein Gebet, das schon erhört ist. Ich finde das sehr einen guten, wichtigen Gedanken. Noch ein Satz dazu, was ist jetzt mit der Versuchung, die moralisch ist? Also ich tue etwas Böses, ich habe Lust, die ich erfüllen will, oder einen Diebstahl, oder ein böses Wort, eine Aggression, die man rauslassen will. Das ist Versuchung zum Bösen im moralischen Sinn. Wir haben schon die Stelle gelesen, die eigentlich in der Bibel am deutlichsten davon redet, im Jakobus 1, 13. Ich lese den Vers 14 noch dazu. Jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Und wie man diesen Versuchungen muss widerstehen lernen, da lehrt die Bibel eine ganze Menge. Zum Beispiel und vor allem in den Sprüchen. In den Sprüchen hat es ganze Kapitel, wo sich die Frage annimmt, wie gehe ich der Versuchung aus dem Weg? In einer Sprache, die uns manchmal nicht so ganz nach ist. Aber wenn man sich drinnen vertieft, merkt man gleich, was gemeint ist. Also geh nicht auf dieser Straße, dort runter bis an das Haus, wo die Versuchung ist. Wo du gereizt wirst und plötzlich Sachen machst, die du nachher bereust. Das hat heute auch eine Bedeutung. Manchmal muss man auch über die Straße gehen, um etwas zu holen. Manchmal ist es nur die Hand zu der Maus am Computer und man sagt, das mache ich nicht. Jetzt schalte ich ab und gehe in ein anderes Zimmer. Ich gehe aus dem Weg. Da gibt es viel zum Lernen. Es ist heute jetzt nicht der Fokus von dieser Einheit. Sondern heute geht es darum, wie ist die Versuchung im Sinn der Erprobung, dass ich ablasse von Gott. Dass ich die Krise komme. Ich möchte zu einem Schlussvotum kommen. Ich bin auch der Meinung, wir dürfen das Vaterunser nicht ändern. Obwohl ich auch der Meinung bin, dass wir es möglichst gut übersetzen müssen. Und falls es wirklich nicht gut übersetzt wäre, würde ich auch dafür plädieren, zum sagen, dann tun wir es noch besser übersetzen. Ich glaube aber, dass es, wenn es erklärt ist, was das Wort Versuchung in dem Sinn heisst, nicht muss anders übersetzt werden. Ich sehe in diesem Gebet eine ständige Aufgabe und finde darum auch gut, wenn wir das auch als Freikirche viel in unser Gebet hineinnehmen. Nicht im Sinn von einer Abspulen, das haben wir jetzt auch noch betet, sondern ganz bewusst beten. Und manchmal hilft einfach 2 Sekunden Pause zwischen jedem Satz, dass das schon passiert. Ich bin nicht dafür, dass man es zu schnell betet. Wenn Jesus uns lehrt, zu bitten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, dann ist diese Bitte wichtig für uns. Sonst hätte sie Jesus uns nicht gelehrt. Sie ist wichtig, damit uns unsere eigene Kraft nicht zu gross vorkommt. Dass uns aber auch die Kraft vom Teufel nicht zu gross vorkommt. Dass uns die Kraft von Gott als grösser erscheint und bewusst wird. Dass sich mein Glaube an Jesus auch in Krise bewähren kann. Und ich weiß, es kann passieren. Aber ich darf Gott darum bitten, dass er mich von solchen Situationen bewahrt, im Sinn, dass ich standhalten kann. Ich glaube darum, dass der Vorschlag von Papst Franziskus ein bisschen zu kurz greift. Wenn es heisst, lass nicht zu, dass wir in Versuchung geraten, was ist das für ein Bild, das vermittelt wird? Es heisst, ich würde es eigentlich schaffen, wenn ich nie in die Versuchung gerate. Und das Problem ist aber, dass unser Leben diese Erprobungen bringt, weil der Teufel real ist. Und wenn man nicht kann sagen, es ist jetzt idealerweise ein rosa-rotes Wölkchen und dort bin ich daheim. Und mit dieser schwebe ich durch meinen Alltag und es kann mir nichts passieren. Das ist realitätsfremd. Das stimmt so nicht. Und jeder wird das von dem eigenen Leben können erzählen. Das stimmt nicht. Irgendeiner kommt der Frust oder kommt die Aggression und irgendeiner kommt der Moment, wo man verzweifelt. Darum bleiben wir gescheiter dabei. Nicht das Bild haben, dass Gott uns abschotten muss, sondern Gott uns helfen innen drin. Und das ist für mich die grösste Aussage, dass Gott uns in der Krise, wenn sie dann passiert und Gott sie zugelassen hat, aus irgendeinem Grund, man hat es sich nicht gewünscht. Aber Gott weiß warum. Dass ich dann weiß, Gott lässt mich in dem nie im Stich. Es gibt noch eine Stelle, wo das wie zusammenfasst. Aus den Briefen von Paulus, wo er sagt, Gott wird nicht zulassen, dass die Versuchung so gross ist, dass ihr nicht standhalten könnt. Er tut mit der Erprobung auch die Rettung bestimmen. Vielleicht könnten wir aufstehen miteinander und das ganz bewusst miteinander beten, das Vaterunser. Wir tun es ein bisschen langsamer aus uns, machen eine kleine Pause zwischendrin und sagen nachher Auch nach einer kleinen Pause. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.